Laudetur Jesus Christus, hier ist Radio Vatikan. Die Betrachtung zum Sonntag.
Papst Franziskus nimmt am Sonntag die Lateranbasilika in Besitz und die Betrachtung zum Sonntag. Das hören Sie in dieser Sendung. Ich bin Mario Galgano und wir starten mit einem Überblick an Kurznachrichten.
Mit Stefanie Stahlhofen. Die ersten Arbeitstreffen des Papstes mit seinen zukünftigen Mitarbeitern gehen weiter. Nachdem er am Freitag den Präfekten der Glaubenskongregation, Erzbischof Gerhard Ludwig Müller, empfangen hatte, besprach sich Papst Franziskus an diesem Samstag um 11 Uhr mit Kardinal Marc Ouellet, dem Präfekten der Bischofskongregation. Anschließend traf er sich um 12 Uhr mit Kardinal Antonio Ganizares Llorea, dem Präfekten der Kongregation für Gottesdienst und Sakramentenordnung. Der päpstliche Rat Cor Unum hat im Namen des Papstes 50.000 US-Dollar für die Flutopfer in Argentinien zur Verfügung gestellt. Das Geld wurde der Apostolischen Nunziatur in Argentinien übergeben, um die Hilfsmaßnahmen in der besonders betroffenen Erzdiözese La Plata konkret zu unterstützen. Die Überschwemmungen haben zahlreiche Tote und Verletzte verursacht. Zahlreiche Menschen sind nach wie vor verschwunden. Die Spende des päpstlichen Rates ist Teil einer Reihe von Hilfsmaßnahmen, die die katholische Kirche auf lokaler Ebene bereits unmittelbar nach Auftreten der Notlage gestartet hat.
Soweit die Meldungen. Papst Franziskus wird an diesem Sonntag die Inbesitznahme der Lateranbasilika vornehmen. Im Mittelalter war diese Feier eine Besonderheit für die Stadt Rom, denn damals war es ein Triumphzug des neu gewählten Papstes, der unmittelbar im Anschluss an die Krönungsmesse von St. Peter dorthin ging. Ich habe mit Ulrich Nersinger über die Inbesitznahme der Lateranbasilika durch die Päpste gesprochen. Nersinger ist Historiker und Spezialist für Geschichte der Päpste und des Vatikanstaates. Eben an diesem Sonntag wird Papst Franziskus die Lateranbasilika, diese Inbesitznahme, durchführen. Was ist denn das genau? Wieso macht das ein Papst eigentlich?
Ja, das kommt eigentlich daher, dass wir alle so ein wenig vergessen haben, dass die eigentliche Bischofskirche des Papstes ja nicht St. Peter ist, sondern die Lateranbasilika. Und wie es bei jedem anderen Bischof auch ist, ist einer der bedeutendsten Akte, mit dem er sein bischöfliches und auch sein päpstliches Amt dann beginnt, ist dann die sogenannte Inbesitznahme der Bischofskirche. Und das zeigt, hier übernimmt der neue Bischof die Verantwortung für die Gemeinde, die ihm anvertraut ist.
Sie haben jetzt eben von Bischofskirche gesprochen. Wenn man aber so Rom-Führer mal anschaut, ein bisschen ältere, dann steht da aber da so Patriarchalbasiliken. Hat sich denn da was geändert? Auch die Bezeichnung dieser Basiliken?
Ja, wir haben im Pontifikat Benedikt XVI. Haben wir eine Änderung erfahren. Es sind aus den sogenannten Patriarchalbasiliken in Rom, hat man dann den Begriff der päpstlichen Basilika gemacht. Das waren sie vorher auch. Wir unterscheiden so bei den päpstlichen Basiliken zwischen den großen päpstlichen Basiliken und den kleinen päpstlichen Basiliken. Die großen finden wir eigentlich nur in Rom, und eine Ausnahme gibt es noch auch in Assisi haben wir eine päpstliche Basilika. Das sind also sehr bedeutende Gotteshäuser, die eng auch mit dem Papst verbunden sind und mit den Patriarchen sitzen. In Rom hatten wir Patriarchalkirchen, auch deswegen, weil die sollten versinnbildlichen die Einheit der Kirche auch durch die Patriarchate.
Zurück zur Lateranbasilika, an diesem Sonntag diese Inbesitznahme durch Papst Franziskus. Wenn man es jetzt aber vergleicht, wie er das macht, mit seinen Vorgängern, gibt es da Unterschiede oder ist eigentlich alles so wie beim Alten?
Wir haben eine sehr starke Vereinfachung. Das ist aber schon eine Entwicklung, die wir in den letzten Pontifikaten beobachten konnten. Früher war die Besitzergreifung, der sogenannte Possess des Laterans, ein wirklich großes Ereignis, auch ein farbenfrohes und sehr, sehr vielen Zeremonien und Symbolen ausgestattetes Geschehen. Allein schon die Fahrt, die der Papst und dann, oder der Ritt in ganz frühen Zeiten, die der Papst von seiner Residenz, entweder im St. Peter oder im Quirinal zum Lateran unternahm, hatte eine ganz besondere Bedeutung. Es gab einen Ritt, eine sogenannte Kavalkade, auf dem der Papst zum Beispiel auf einem weißen Maulesel oder auch einem weißen Pferd ritt. Das hatte auch eine ganz besondere Bedeutung. Dann wurden bestimmte Sachen auch mitgeführt. Es gab zum Beispiel auch neben dem weißen Pferd des Papstes gab es 12 reiterlose Pferde, die die 12 Apostel symbolisierten. Es gab das sogenannte Hostienross, das war ein Pferd, auf dem das Sanctissimum mitgeführt wurde. Und damit wollte man eigentlich die ganze Präsenz der Kirche darstellen. Das war eine sehr prächtige Prozession, die dann aber auch schon im Laufe der Renaissance dann etwas zurückgestuft wurde, weil man in der Renaissance fing man an, große Aufbauten rechts und links vom Prozessionsweg zu machen, die auch sehr weltlich schon gestaltet waren. Und dann verzichtete man eben auf die Mitnahme des Allerheiligsten und einiger anderer Sachen. Aber es war dann doch eine sehr bewegende Prozession, bei der es auch zwei kleine, sehr bedeutsame Zeremonien gab. Auf diesem Weg begegnete auch erstmals die jüdische Gemeinde Roms dem Papst und sie hielten dem Papst dann an einer bestimmten Stelle des Weges ihre Gesetzesrolle entgegen und baten den Papst, die Tradition weiterzuführen, dass ihnen der Gebrauch der Tora weiterhin erlaubt sei und dass ihre Gemeinde und sich unter dem Schutz des Papstes stellen könnten. Dann hat der Papst die Tora-Rolle entgegengenommen, hat sie verehrt, hat sogar einen Abschnitt daraus gelesen, aber hat dann auch gesagt, dass er die Auslegung nicht mitvollziehen kann. Das war aber immer eigentlich eine sehr berührende Zeremonie. Eine zweite Zeremonie war, dass beim Kapitol der Prozessionsweg einen Stopp machte und dass dann der Senator von Rom, der also die weltliche Autorität Roms darstellte, sich dem Papst in einer Art Demutsgeste unterwarf und für sich, für den Magistrat von Rom und für die Bürgerschaft den Segen des Papstes erbat. Und der sich dann, nachdem er den Segen erhalten hatte, der Prozession anschloss und sogar das Pferd des Papstes an den Zügel nahm und es über eine gewisse Strecke führte. Das waren zwei sehr interessante und bedeutsame Zeremonien allein auf dem Prozessionsweg schon hin. Und dann, wenn die Prozession dann am Lateran ankam, gab es auch eine sehr, sehr reiche Symbolik. Der Papst nahm in früheren Zeiten dreimal auf Thronen Platz. Aber diese sehr majestätische und auch sehr machtvolle Zeremonie wurde auch immer wieder unterbrochen von Gesten, die zeigten, dass diese Macht nur eine gegebene und eine stellvertretende ist. Wenn er auf einem der Throne Platz nahm, warf er zuvor auch Almosen und Münzen in die Menge, um zu zeigen, dass hier nicht nur ein Huldigungsakt geschieht, sondern dass hier auch eine Verantwortung in dieser Aufgabe auch und auch in dieser Thronbesteigung lag. Heute sprechen wir eher von der Kathedra als vom Thron, weil eigentlich auch sinnvoller ist. Dann gab es den Ritus der Schlüsselübergabe, den man auch so bis ins Pontifikat Johannes Paulus II. Beibehielt, aber dann auch abgeschafft hat. Und heute haben wir eigentlich bei der sogenannten Inbesitznahme, nennen wir es heute, Insediamento della Cattedra Romana, haben wir eigentlich einen rein liturgischen Charakter. Also die ganze Zeremonie ist eigentlich beschränkt darauf, dass der Papst nach dem Einzug und nach den ersten Gebeten sich zur Kathedra begibt, dort stehen bleibt, dass dann der Kardinalvikar von Rom eine kurze Ansprache hält und auf die Bedeutung eben der Kathedra des Bischofs von Rom hinweist und dass dann der Papst sich auf die Kathedra hinaufbegibt und dort seinen Sitz einnimmt, während die Gemeinde dann den Gesang des Oremus pro Pontifice singt, also das Gebet für den Papst. Dann folgt eine sogenannte Reverenz, oder früher nannte man es Huldigung, heute ist es eher ein Begegnen der verschiedenen Mitglieder der römischen Bevölkerung mit dem Papst. Also der Kardinalvikar tritt vor und spricht mit dem Papst, dann die Weihbischöfe, dann Vertreter des Klerus, Priester, Diakone und dann auch viele Gläubige werden dann zum Papst zugelassen, und es soll eine kleine Begegnung und eine Art, Gehorsamsbekundung sein, die man dem neuen Bischof dann in diesem Moment gibt.
Übrigens, Radio Vatikan überträgt die Zeremonie sowie den Gottesdienst live und mit deutschem Kommentar ab 17 Uhr über den Vatican Player sowie unseren Partnersendern. Bitte informieren Sie sich auf unserer Homepage unter www.radiovatikan.de. Sie hören nun die Betrachtung zum Sonntag. Die Lesung ist heute nicht das Sonntagsevangelium, sondern die zweite Lesung der Leseordnung. Sie ist dem Buch der Offenbarung des Johannes entnommen. Die Betrachtung stammt von der seligen Hildegard von Bingen. Gelesen wird sie von einer Schwester aus der Abtei St. Hildegard.
Offenbarung des Johannes. Ich, euer Bruder Johannes, der wie ihr bedrängt ist, der mit euch an der Königsherrschaft teilhat und mit euch in Jesus standhaft ausharrt, ich war auf der Insel Patmos, um des Wortes Gottes willen und des Zeugnisses für Jesus. Und am Tag des Herrn wurde ich vom Geist ergriffen und hörte hinter mir eine Stimme, laut wie eine Posaune. Sie sprach: Schreib das, was du siehst, in ein Buch und schick es an die 7 Gemeinden in Kleinasien. Da wandte ich mich um, weil ich sehen wollte, wer zu mir sprach. Als ich mich umwandte, sah ich 7 goldene Leuchter und mitten unter den Leuchtern einen, der wie ein Mensch aussah. Er war bekleidet mit einem Gewand, das bis auf die Füße reichte, und um die Brust trug er einen Gürtel aus Gold. Als ich ihn sah, fiel ich wie tot vor seinen Füßen nieder. Er aber legte seine rechte Hand auf mich und sagte: Fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot, doch nun lebe ich in alle Ewigkeit, und ich habe die Schlüssel zum Tod und zur Unterwelt. Schreib auf, was du gesehen hast, was ist und was danach geschehen wird.
Aus dem Buch Zibias. Ich hörte den auf dem Thron Sitzenden zu mir sagen: Schreibe, was du siehst und hörst. Und ich erwiderte aus der inneren Erkenntnis dieser Schau: Ich bitte dich, Herr, schenke du mir Einsicht, damit ich diese geheimnisvollen Dinge verständlich ausdrücken kann, und verlass mich nicht, sondern bestärke mich in der Morgenröte deiner Gerechtigkeit, in der sich dein Sohn geoffenbart hat. Gib mir die Fähigkeit und die Weise, auf die ich deinen göttlichen Ratschluss verkünden soll, der nach uraltem Plan angeordnet ist, auf welche Weise du gewollt hast, dass dein Sohn Fleisch annimmt, so dass er Mensch unter dem Gesetz der Zeit wurde. Du wolltest, dass vor jedem Geschöpf in deiner Einfachheit und im Feuer des Heiligen Geistes dein Sohn sollte wie die leuchtende Schönheit der Sonne wunderbar aufgehen und im beginnenden Quell der Jungfräulichkeit wahrhaft mit der Menschheit umhüllt werden. Denn um der Menschen willen hat er die Menschheit angenommen. Und wieder hörte ich ihn zu mir sprechen: O, wie schön sind deine Augen beim Künden der göttlichen Dinge, wenn sich darin die Morgenröte des göttlichen Ratschlusses erhebt. Und wiederum antwortete ich aus der inneren Erkenntnis dieser Schau: Im innersten Grund meiner Seele erscheine ich wie Asche und Moder, wie unbeständiger Staub, und daher sitze ich im Schatten, zitternd wie eine Feder. Doch mögest du mich nicht wie einen Fremdling aus dem Land der Lebenden vertilgen, weil ich mich in dieser Schau abmühe und mich auch wegen der Geringheit meines törichten Verstandes, der im Fleische mein Anteil ist, häufig an den niedrigsten und gewöhnlichsten Platz stelle, so dass ich nicht würdig bin, Mensch genannt zu werden. Denn ich fürchte mich sehr und wage es nicht, deine Geheimnisse zu verkünden. O guter und milder Vater, lehre mich, was deinem Willen entspricht, dass ich es sagen soll. O du ehrfurchtgebietender Vater, o du Liebreichster, o du von aller Gnade Erfüllter, verlass mich nicht, sondern bewahre mich in deiner Barmherzigkeit. Und wieder hörte ich ihn zu mir sprechen: Sprich jetzt, wie du belehrt worden bist. Ich will, dass du redest, obwohl du Asche bist. Verkünde die Offenbarung des Brotes, das mein Sohn ist.
Ich, euer Bruder Johannes, der wie ihr bedrängt ist, der mit euch an der Königsherrschaft teilhat und mit euch in Jesus standhaft ausharrt, ich war auf der Insel Patmos, um des Wortes Gottes willen und des Zeugnisses für Jesus. Und am Tag des Herrn wurde ich vom Geist ergriffen und hörte hinter mir eine Stimme, laut wie eine Posaune. Sie sprach: Schreib das, was du siehst, in ein Buch und schick es an die 7 Gemeinden in Kleinasien. Da wandte ich mich um, weil ich sehen wollte, wer zu mir sprach. Als ich mich umwandte, sah ich 7 goldene Leuchter und mitten unter den Leuchtern einen, der wie ein Mensch aussah. Er war bekleidet mit einem Gewand, das bis auf die Füße reichte, und um die Brust trug er einen Gürtel aus Gold. Als ich ihn sah, fiel ich wie tot vor seinen Füßen nieder. Er aber legte seine rechte Hand auf mich und sagte: Fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot, doch nun lebe ich in alle Ewigkeit, und ich habe die Schlüssel zum Tod und zur Unterwelt. Schreib auf, was du gesehen hast, was ist und was danach geschehen wird.
Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist,
wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen.
O
Und damit endet diese Sendung. Ich bin Mario Galgano und Sie hören Radio Vatikan. Laudetur Jesus Christus.